Hallo, mein Name ist Frank Staus und ich bin Autor des Spiegel-Bestsellers Höllenritt Wahlkampf, ein Insiderbericht. Seit gut 30 Jahren und auch immer noch führe ich Wahlkämpfe und einer der spannendsten davon war sicher die Bundestagswahl 2005, Gerhard Schröder gegen Angela Merkel. Jetzt scheidet Angela Merkel nach nur 16 Jahren freiwillig aus dem Amt und deshalb will ich mit Ihnen noch einmal einen Blick auf den Wahlkampf werfen, der sie ins Kanzleramt brachte. Es ist eine Zeitreise, die auf jeden Fall eines nicht sein wird: langweilig. Das Buch Höllenritt Wahlkampf hat sich tatsächlich zu einem sogenannten Longseller entwickelt, weshalb wir es in diesen Tagen auch noch einmal neu auflegen. Aber jetzt kommen Sie erst einmal mit in den Maschinenraum der Macht und rein in die Untiefen, den Zeitdruck, die kleinen und großen Katastrophen, die Testosteronausbrüche, den Schlafmangel und die schlechte Ernährung, also all das, was wir Campanieros Wahlkampf nennen. Höllenritt Wahlkampf, der Podcast. Montag, 11. Juli, Hochsommer. Die Arbeit im Maschinenraum bringt es mit sich, dass man nicht so richtig mitbekommt, wie das Leben an Deck verläuft. Am Wochenende, dem ersten ohne Meetings seit Einzug in die Kampa, konnten wir feststellen, dass es Sommer geworden ist in Deutschland. Beim Radeln durch Berlin begegneten uns Menschen, die nicht über Politik redeten, sondern über Urlaubspläne, das Wetter, Sport, Musik oder andere seltsame Dinge. Vor uns liegen einige bedeutende Eckdaten. Am 5. August findet eine große Mobilisierungskonferenz in Kassel statt. Hier müssen alle Funktionäre aus den Landesverbänden auf den Wahlkampf eingestimmt werden. Am 6. August wird der erste bundesweite Aktionstag der SPD stattfinden. Das bedeutet, dass die Wahlkämpfer überzeugendes Material für ihren Infostand in der Fußgängerzone brauchen. Rund um dieses Datum geht auch die erste Welle der Großflächenplakate hoch. Am 13. August beginnt der offizielle Wahlkampfauftakt der Schröder-Tour in Hannover. Für den Maschinenraum bedeutet das Arbeit, Arbeit, Arbeit. Bis zum 6.8. muss alles fertig sein, bis zum 13.8. der Rest. Alle Filme, Broschüren, Plakate. Ein letzter Blick in den blauen Himmel. Wir sehen uns wieder am 19. September. Kann jetzt unser Bundespräsident Horst Köhler mal bitte Bescheid geben, ob wirklich gewählt wird? Das wissen wir tatsächlich immer noch nicht. Dienstag, 12. Juli, Berlin, Tempodrom. Diana Ross singt quasi nebenan im Tempodrom. Ich lade mein Team ein. Das bedeutet bei den Jüngeren, dass ich ihnen zunächst einmal erklären muss, wer das ist. Die Alte ist gut drauf, wir haben Spaß und sitzen ab 22.30 Uhr wieder in der Kampa im Willy-Brandt-Haus. Upside down, you're turning me, you're giving love instinctively. Samstag, 16. Juli, Mainz, Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz. Heute mal wieder Landtagswahlkampf Rheinland-Pfalz. Die Wahl ist zwar auch schon in 8 Monaten, aber es scheint so unendlich fern. Der Parteitag läuft sehr gut. Kurt Beck hat nach wie vor fantastische Werte und das in einer Zeit, in der die SPD sonst überall versinkt. Zwischendurch lese ich noch ein neues Drehbuch von meinem Freund Jan Krüger und beschließe, seinen neuen Film Co. zu produzieren, damit das Leben nicht langweilig wird. Montag, 18. Juli, Berlin, Kampa. Vorbesprechung des Drehs im Kanzleramt. Mit Sigrid Grampris besprechen wir den Dreh mit dem Bundeskanzler sowie die Präsentation der Großflächenplakate bei ihm im Büro im Anschluss an den Filmdreh. Ziel ist es, die Freigaben für die Fotos zu bekommen, damit wir mit der Bildbearbeitung beginnen können. Denn die wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Bildbearbeitung bedeutet in diesem Falle nicht, dass man den Kanzler dann in Anführungsstrichen schöner macht. Er ist ja zum Glück sowieso ein attraktiver Mann. Sondern dass man die Bilder technisch auf das Format 3,5 x 2,5 Meter vorbereitet. Jeder, der mal ein Bild hat vergrößern lassen, weiß, dass das nicht so einfach ist. Und ja, wenn es eine Hautunreinheit gibt, wird man die auch glätten. Denn ein kleiner Pickel auf dem Originalbild wird auf dem Plakat plötzlich mal einen halben Quadratmeter groß. Wer das gerne auf seinem Porträt hätte, der werfe jetzt den ersten Stein. Man muss aber immer aufpassen, dass man Korrekturen nicht übertreibt. Denn bei einem Politiker, anders als bei einem Model, sehen die Bürger das Original fast jeden Abend in der Tagesschau und wissen genau, ob das Bild auf dem Plakat authentisch ist oder nicht. Für den Drehtag im Kanzleramt sind neben den Filmaufnahmen auch zwei O-Töne mit dem Bundeskanzler geplant. Hier ist es wichtig, dass er den Text schon einmal vorher zu Gesicht bekommen hat und sich wohl damit fühlt. Die Abstimmung des Textes für den Bundeskanzler ist bisher die schwierigste Aufgabe der Kampagne. Schreiben kann nämlich jeder. So wie jeder was von Fußball versteht. Und da es um einen amtierenden Bundeskanzler geht, haben natürlich auch ziemlich viele Leute was zu sagen. Aber Sigrid Grampitz hat die Lage im Griff und wir bekommen einen Text zusammen, der zwar keinen Rhetorikwettbewerb gewinnen wird, aber hoffentlich am Ende dennoch gut funktioniert. Muss er auch. Denn laut Terminplan haben wir heute in einer Woche nur etwa 45 Minuten Drehzeit. Da muss alles sitzen. Mittwoch, 20. Juli, Berlin, Kanzleramt. Mit der Filmcrew und Regisseur Laszlo Kadar gehen wir die Drehorte im Kanzleramt ab. Den Originalton nehmen wir direkt im Kanzlerbüro auf. Die in Anführungsstrichen dynamischen Szenen mit dem Kanzler in Bewegung wollen wir bei gutem Wetter auf der Spreebrücke zwischen dem Helikopterlandeplatz und dem Kanzleramt aufnehmen. Bei schlechtem Wetter gehen wir in das nur bei Staatsgästen benutzte Foyer mit der wunderbaren Lüppert-Skulptur. Hier gibt es einen sehr, sehr langen Gang, den der Chef abschreiten kann. Jetzt wird noch die Logistik geklärt. Das Equipment für den Dreh ist beträchtlich, da wir alle drei Drehorte vorbereiten müssen, um am Drehtag keine Zeit zu verlieren. Und dann braucht die Crew auch noch ausreichend Pässe, um den Sicherheitsbereich passieren zu können. Ein Kollege nimmt die Taxiquittung, auf der als Zielort Kanzleramt steht, mit und sagt, die reiche ich nicht zur Abrechnung ein, die rahme ich mir zu Hause. Hatte ich erwähnt, dass wir immer noch auf die Entscheidung des Bundespräsidenten warten? Der Mann hat die Geschwindigkeit nicht erfunden. Donnerstag, 21. Juli, Kamper im Willy-Brandt-Haus, 20.15 Uhr, Ansprache des Bundespräsidenten Horst Köhler. Der Bundespräsident gibt nicht einfach grünes Licht durch ein Statement oder eine Pressemeldung, nein, er sucht die große Bühne und wählt das Format einer Fernsehansprache zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Das ist schon etwas eigen, denn wenn mich nicht alles täuscht, haben wir noch nicht Weihnachten. Und es steht auch kein Atomkrieg bevor, zumindest keiner, von dem ich wüsste. Wir scharen uns mal wieder um die Monitore in der Kamper und erleben mit, dass Köhler nicht nur Neuwahlen, sondern auch gleich den Notstand ausruft. Zitat: Ich habe heute den 15. Deutschen Bundestag aufgelöst und Neuwahlen für den 18. September angesetzt. Unser Land steht vor gewaltigen Aufgaben. Unsere Zukunft und die unserer Kinder steht auf dem Spiel. Millionen von Menschen sind arbeitslos, viele seit Jahren. Die Haushalte des Bundes und der Länder sind in einer nie dagewesenen kritischen Lage. Die bestehende föderale Ordnung ist überholt. Wir haben zu wenig Kinder und wir werden immer älter. Und wir müssen uns im weltweiten scharfen Wettbewerb behaupten. In dieser ernsten Situation braucht unser Land eine Regierung, die ihre Ziele mit Stetigkeit und mit Nachdruck verfolgen kann. Dabei ist die Bundesregierung auf die Unterstützung durch eine verlässliche, handlungsfähige Mehrheit im Bundestag angewiesen. Zitat Ende. Ja, hallo, ging es auch noch eine Nummer kleiner? Da hat einer den 21. Juli 2005 wohl mit dem Schwarzen Freitag 1929 verwechselt. Und was sollte, wir haben zu wenig Kinder und wir werden immer älter. Naja, ist gut. War auch bestimmt alles aufregend, wenn man so neu im Amt ist. So, der Weg ist frei, solange das Bundesverfassungsgericht nicht gegen den Bundestag und den Bundespräsidenten entscheidet, was unwahrscheinlich ist. Für den Bundeskanzler bedeutet das, dass er jetzt offiziell und mit aller Kraft in den Wahlkampf einsteigen kann. Das können wir gut gebrauchen. Montag, 25. Juli 2005, Berlin, Kanzleramt, Dreh des TV-Spots und Präsentation der Plakatkampagne. Diesige graue Wolken hängen an diesem schwülen Hochsommertag über dem Kanzleramt, als der Helikopter sich langsam den Landeplatz am Ende des kleinen Parks auf der anderen Seite der Spree nähert. Unter normalen Umständen wird der Kanzler aus Sicherheitsgründen dann mit seiner Limousine die 300 Meter über die zum Kanzleramt gehörende Brücke zu seinem Regierungssitz gefahren. Denn auf beiden Seiten der Spree erstrecken sich öffentliche Promenaden, Auf der Spree verkehren die in der Hochsaison gut gefüllten Ausflugsdampfer und direkt gegenüber dem Kanzleramt liegt ein stets gut besuchter Biergarten. Wir stehen mit dem Regieteam, dem Kameramann, einer Handvoll Assistenten und einem gigantischen Objektiv mit den Ausmaßen einer Panzerfaust am anderen Ende der Brücke und warten auf ihn. Die Idee ist folgende. Im längeren Spot 60 Sekunden wird der Kanzler die ganze Strecke der Brücke entlang auf uns zugehen. Ein paar Schritte hinter ihm folgen seine Assistenten, Personenschützer und was man so als Kanzler eben immer dabei hat, wenn man unterwegs ist. Das dynamische Bild des Kanzlers in Bewegung wird in späteren TV-Spots mit weiteren Bildern unterschnitten und mit Musik und einem Sprecher komplettiert. Der Text des Sprechers lautet: Deutschland braucht einen Bundeskanzler, der für eine moderne Familienpolitik eintritt. Deutschland braucht einen Bundeskanzler, der den Atomausstieg weiter durchsetzt. Deutschland braucht einen Bundeskanzler, der mutig unser Land erneuert. Deutschland braucht einen Bundeskanzler, der sich entschlossen für den sozialen Zusammenhalt einsetzt. Deutschland braucht einen Bundeskanzler, der standfest bleibt für den Frieden. Nachdem der Kanzler über die Dauer des Spots aus der Unschärfe auf uns zugegangen ist, erscheint er am Ende klar im Bild und spricht direkt in die Kamera: Deutschland ist auf dem richtigen Weg. Es ist der sicherste und gerechteste Weg in eine gute Zukunft. Dafür stehe ich. Dann kommt das SPD-Logo, der Slogan und Schluss. Für eine zweite 30-sekündige Variante fällt der erste Teil weg und der Kanzler spricht seinen zweiten Text direkt in die Kamera. Sie entscheiden, ob die Marktwirtschaft sozial bleibt. Sie entscheiden, ob Deutschland starke Friedensmacht in der Welt bleibt. Sie entscheiden, ob in unserem Land alle eine Chance auf Bildung, Teilhabe und Wohlstand haben sollen. Deutschland ist auf dem richtigen Weg. Es ist der sicherste und gerechteste Weg in eine gute Zukunft. Dafür stehe ich. Das sind also die beiden Spot-Varianten. Im Vorfeld habe ich noch einige Male versucht, das Wort Teilhabe aus dem Text zu streichen, da es ein politisches Unwort ist, das kein Mensch im echten Leben jemals benutzt. Es wurde mir mit dem Argument wieder reingeschrieben, dass der Kanzler dieses Wort immer gerne in seinen Reden benutzt. Also gut, wenn er das gerne benutzt, soll er es sagen. Uns wurde auch versichert, dass der Bundeskanzler den Text drauf hat und ihn spätestens auf dem Weg zum Kanzleramt im Heli lernt. Schließlich muss er ihn direkt in die Kamera sprechen und kann ihn nicht ablesen. Teleprompter machen auch keinen Sinn, da diese bei deutschen Politikern verpönt sind und man das Wandern der Augen eines untrainierten Teleprompternutzers als Zuschauer sofort bemerkt. Im Vorfeld weise ich immer wieder darauf hin, dass der Kanzler den Text perfekt beherrschen muss und bekomme Antworten wie: Der Mann ist ein Profi, beruhige dich. Also, jetzt ist alles bereit, der Kanzler fast pünktlich und der Heli gelandet. Der Kanzler und seine Entourage wissen, stur geradeaus gehen, nicht nach rechts oder links, immer stetig geradeaus, wie zum Duell in High Noon. Es kommt Bewegung ins Bild. Wir sehen, wie sich die ersten Gestalten vom Landeplatz der Brücke nähern. Das sieht man schon perfekt. Das sieht gut aus, die Kamera läuft. Es wird keine zweite Aufnahme geben. Der Kanzler wird nicht mehr zurückgehen, entweder weil er keinen Bock hat oder aus Sicherheitsgründen, das sagt uns keiner. Der Kameramann ist entzückt, das sieht gut aus. Schröder schreitet in gutem Tempo auf uns zu. Der Wind weht durchs ungetönte Haar. Die Entourage hinter ihm sieht wirklich wichtig aus. Das Bild hat eine sehr gute Dynamik. Jetzt weiter so und Kurs halten. Immer nur gerade auf uns zu. Gut so. Gerd, Gerd, Herr Bundeskanzler, hier, hallo Herr Bundeskanzler, bitte mal winken. Der Helikopter hat beim Landeanflug natürlich die Aufmerksamkeit der Touristen auf sich gezogen und einige Kapitäne der Ausflugsdampfer haben direkt unter der Brücke die Motoren abgestellt, um ihren Gästen das Spektakel des landenden Kanzlerschraubers zu bieten. Und jetzt stehen alle an Deck oder an der Promenade oder sind im Biergarten aufgestanden und sehen den Bundeskanzler auf der Fußgängerbrücke. Oh mein Gott, nicht winken. Wir stehen neben der Kamera und sagen alle vor uns hin: nicht winken, immer weitergehen, nicht winken oder unsere Aufnahme ist im Arsch. Der Kanzler geht weiter. Gut so. Und weiter. Und weiter. Und dann hält er es nicht mehr aus, schert aus, geht ans Geländer und winkt und grüßt und wird bejubelt und hunderte Kameras knipsen. Er ist ein Politiker im Wahlkampf seines Lebens. Ich kann ihn verstehen, aber wir haben keinen Spot. Also, alles schnell eingepackt und umgebaut. Wir müssen ins Foyer. Dort ist ebenfalls ausreichend Platz zum Dreh der Szene, ohne von winkendem Wahlvolk abgelenkt zu werden. Dem Kanzler, der jetzt bei uns angekommen ist, sagt keiner, dass er gerade seinen eigenen Spot versemmelt hat. Wir grüßen freundlich und folgen ihm ins Büro. Daneben erstmal die Sprachaufnahme. Die Zeit drängt, aber unterwegs laufen wir einer Besuchergruppe mit bildhübschen Studentinnen über den Weg. Dafür hat er immer Zeit. Wir verlieren nochmal 5 Minuten für ein paar Erinnerungsfoto, aber ist ja auch egal. Es geht ja nur um einen TV-Spot, den 4 Wochen lang zig Millionen Zuschauer sehen werden. Ist nicht so wichtig. In seinem Büro ist alles vorbereitet. Die Kameraschienen führen vom Fenster, aus dem man einen direkten Blick auf den Reichstag hat, entlang der Wand, an der normalerweise der Konferenztisch steht. Schröder nimmt aber einen Barhocker am Ende der Schiene Platz. Der Hocker, damit eine bessere Spannung in den Körper kommt, als im Sitzen. Die Schiene, damit die Kamera langsam auf ihn zufahren kann und er für den Betrachter immer eindringlicher wirkt. Jetzt also erstmal die Stellprobe für das Licht. Danach in die Maske und dann legen wir los. Ich bin dran. Herr Bundeskanzler, nur kurz zum Ablauf. Wir nehmen hier Ihre direkte Ansprache auf und gehen später noch einmal ins Foyer für weitere Aufnahmen ohne Sprache. Den Text habe ich hier noch einmal, aber den kennen Sie ja bereits. Schröder nimmt mir das Blatt ab und sagt, nö, kenne ich nicht, sehe ich zum ersten Mal. Mir sinkt das Herz in die Hose. Gut, mir wurde gesagt, er würde Ihnen vorliegen, aber viel ist es ja nicht, gehen wir ihn einfach nochmal durch. Er liest den Text laut vor und stolpert über den Schluss. Haben Sie das getextet? Ja. Teilhabe, das sagt doch kein Mensch. Nun bin ich am Rande des Wahnsinns. Der Berater, der das Wort Teilhabe unbedingt und quasi auf Weisung des Kanzlers im Text haben wollte, steht 3 Meter weiter und sagt, kein Wort. Du ärmliche Wurst, denke ich, und nehme den Quatsch auf mich. Es soll doch einmal das Soziale in dem Text unterstreichen, aber wenn Sie es nicht wollen, lassen Sie es doch einfach weg. Nö, dann lassen wir es eben so, wenn ihr meint, dass es gut ist. Meine ich nicht, aber da wir schon keinen ersten Take im Kasten haben, will ich es wenigstens diesen hinkriegen. Da wir keinen Teleprompter einsetzen können, haben wir für den absolut unwahrscheinlichen Fall, dass der Kanzler seinen Text nicht kann, große Pappen vorbereitet, die wir jetzt hinter der Kamera hochheben. Das klappt zum Glück. Danach braucht die Filmproduktion 1/4 Stunde für Umbauarbeiten und in dieser Zeit präsentiere ich dem Kanzler mit Caio Wasserhöfel seine Wahlkampagne. In einem Nebenzimmer habe ich dafür bereits unseren Sarg aufgebaut. Das ist ein schwarzer Kasten, in dem sich die Pappen mit den Plakatentwürfen befinden. Kaum sind wir von der Kamera entfernt und in einer einigermaßen kleinen Runde verändert sich Schröder. Er ist sehr leise, sehr höflich und auch ein bisschen älter. Die Zeit des Wartens auf den Bundespräsidenten muss die Hölle gewesen sein und der Druck der letzten Wochen ebenfalls. In diesem Augenblick bin ich mir nicht mehr sicher, ob er das Kraftpaket ist, um das herum wir die Kampagne maßschneidern. Aber jetzt ist es zu spät. Die Zeit wird es zeigen. Wir präsentieren die Plakatwelle mit ihm, zeigen auch noch einmal die ersten Typoplakate und geben einen Ausblick auf die weitere Kampagne. Auf Schröders 3 Plakaten der 2. Welle stehen die Headlines: Wer Frieden will, muss standhaft sein. Wer Arbeit schaffen will, braucht Mut für Reformen. Wer Gerechtigkeit will, muss das Soziale sichern. Die Bilder von Marco Urban zeigen Schröder kämpferisch mit geballter Faust am Mikro, entschlossen und mit einer erklärenden, aber entschiedenen Haltung. Wir besetzen damit die Schlüsselbegriffe der Kampagne und zeigen einen Kanzler und Mann, der noch was will. Franz Müntefering ist auch dazugekommen und verleiht unserer Arbeit zusätzliches Gewicht. Aber ich habe das Gefühl, dass Schröder sich jetzt schon ganz wohl in seiner Kampagne fühlt. Er hat noch ein paar Fragen zu einzelnen Bildern, Mit etwas Mühe reden wir ein Bild wieder rein, das im Test super ankam, aber, Zitat, der Doris nicht so gefallen hat, und bekommen die Kampagne alles in allem durch. Irgendein Dösbaddel hat auch noch eigene Motive mit dem Kanzler gebastelt. Auf einem steht groß Gefühl. Ich werde gefragt, was ich davon halte und antworte, das ist ein sehr gutes Plakat, wenn man ein Präservativ verkaufen will. Sorry, aber den Quatsch musste man mit dem deutlichsten Wortgeschütz töten, das einem zur Verfügung steht, und es funktioniert. Mit dem Manifest, der Kampagne und der Freigabe der Wahl durch Köhler steht nun inhaltlich und strategisch die Richtung fest. In den ersten Wochen seit dem Neuwahlcoup haben wir uns alle gegenseitig befruchtet und jetzt wird das Bild immer klarer. Wir werden einen harten Oppositionswahlkampf führen als Regierungspartei aus dem Kanzleramt. Das ist unser Überraschungsmoment. Wir stellen eine weitere der angeblichen Regeln der politischen Kommunikation auf den Kopf, wonach der Amtsinhaber präsidial sein muss. Müssen weder er noch seine Partei. Denn die Wähler sehen die SPD schon nicht mehr als Regierungspartei und Schröder nicht mehr als Kanzler. Für viele Menschen da draußen, die jetzt die Strände Spaniens, Italiens und der Ostsee bevölkern, sind wir gar kein Thema mehr. Wir sind jetzt schon abgewählt und Merkel regiert mit Schwarz-Gelb. Dies erhöht auch den Druck auf Merkel zu regieren, obwohl sie noch gar nicht gewählt ist. Und sie spürt diesen Druck. Merkel und Westerwelle denken, sie führten die Umfragen an, weil die Menschen in Deutschland noch radikalere Reformen wünschen als die von Schröder. Und sie werden beide nicht müde, diese radikaleren Reformen anzukündigen. Die Medien bestärken Schwarz-Gelb auf diesem Kurs. Jetzt solle, Zitat, durchregiert werden, fordert man aus den Verlagshäusern in Hamburg, München und Berlin. Uns wundert das, denn unsere Umfragen sagen etwas anderes. Sie zeigen ein unsicheres Volk, das sich auch um den sozialen Zusammenhalt sorgt. Die Deutschen haben Angst vor noch mehr Reformen und die Redaktionen im Land schreiben, senden und funken an ihren Lesern, Zuschauern und Hörern vorbei. Meinen wir, spüren wir, hoffen wir. Der zweite Teil des Drehs läuft super. Dienstag, 26. Juli, Berlin, Kamper im Willy-Brandt-Haus. Die CDU eröffnet offiziell ihre Wahlkampf-Arena. Die SPD startet die Merkel-Steuer-Kampagne. Komm mit, das bringen wir gleich zum Franz. Kajo ist ja nicht immer schnell zu begeistern, aber als wir vor seinem Tisch stehen mit dem Spruch Merkel-Steuer, das wird teuer, geht es ganz, ganz schnell. Heute in aller Frühe war durchgesickert, dass die Union bei einem Wahlsieg die Mehrwertsteuer um 2% anheben will. Svenja war kurz zu uns an den Tisch gekommen und sagte, hört mal, die wollen die Mehrwertsteuer erhöhen, mach doch mal was dazu, bitte und bitte schnell. Schnell, schnell an die Maschinen. Da saßen wir nun und Thomas Hugo, eigentlich Artdirektor, aber auch immer für einen dummen Spruch gut, machte aus Mehrwertsteuer eben die Merkel-Steuer. Texter Elmar Gerlach ergänzte, Merkel-Steuer, das wird teuer. Okay, Schüttelreime sind nicht die höchste Stufe der Kreativität, aber sie bleiben schnell und lange im Hirn hängen. Jetzt rasch in unser Layout gegossen und zu Kajo. Mit Kajo zu Franz, von Franz zurück, machen. Mehr machen. Wir brauchen ein Plakat, einen Aufkleber und alles erstmal ganz, ganz schnell. Im Minutentakt entstehen neue Headlines, Aufkleber, Sprüche. Ich koste 2% mehr mit der Merkel-Steuer als Aufkleber für Produkte. Ich kann mir Angela Merkel nicht leisten. Ein Supermarkt mit Preisschildern. Neu, jetzt teurer. 2% Merkel-Steuer auf alles. Kajo steht neben dem Drucker und holt jedes Motiv raus, wenn es gerade schlüpft. Er telefoniert mit Spiegel Online, kündigt eine SPD-Offensive an und verspricht es exklusiv. Spon kauft es und bekommt eine Kampagne im Layout-Status. Franz benutzt den Begriff Merkel-Steuer in einem Interview. Dann ein Schrei aus der Ecke des Bundesgeschäftsführers. Geht auf Spiegel Online. Es ist 14.17 Uhr. Dort steht Wahlkampfplakate. SPD schießt sich auf Merkel ein. Darunter unsere Motive quasi noch ofenfrisch und ein langer Artikel zum Thema. Berlin. Merkel-Steuer, das wird teuer. Ich kann mir Angela Merkel nicht leisten und Deutschland kann sich CDU/CSU nicht leisten. Mit diesem Wahlkampfslogan wird die SPD in die heiße Wahlkampfphase ziehen. Dies kündigte SPD-Bundesgeschäftsführer Kajo Wasseröfel gegen Spiegel Online an. Die Sozialdemokraten haben die von der Union angekündigte Mehrwertsteuererhöhung von 16% auf 18% als erstes zentrales Wahlkampfmotiv entdeckt. Am 5. August sollen die neuen Plakate, Flyer und Aufkleber auf einer Mobilisierungskonferenz allen Direktkandidaten vorgestellt werden. SPD-Chef Franz Müntefering und Bundeskanzler Gerhard Schröder werden Reden halten. Einen Tag später, dann wird es einen bundesweiten Aktionstag gegen die Merkel-Steuer geben. Zitat Spiegel Online Ende. Aha, es wird also einen bundesweiten Aktionstag zum Thema geben. Schön, dass wir das auch noch erfahren. So holt man sich sein Briefing aus der Presse. Die unermüdlichen Onliner Sebastian Reichel und Jochen Wiemken sorgen dafür, dass unsere Layouts weiter fliegen. Mehr Berichte über die Kampagne erscheinen, dabei ist noch kein einziges Plakat davon im Druck. Wir hämmern weiter. Die Fakten werden uns reingereicht. Was kostet ein Computer mehr? Was ein Golf? Was ein Kühlschrank? Das sind 2% ganz schön viel. Donnerstag, 28. Juli, Presseschau. Der Begriff Merkel-Steuer ist Bestandteil von Überschriften oder Artikeln in 33 deutschen Tageszeitungen. Google verzeichnet über 8000 Hits. Wir haben unseren ersten Treffer und der Arena rechtzeitig zum Eröffnungstag gezeigt, wo der Hammer hängt. Donnerstag, 28. Juli, ARD Deutschland-Trend, Infratest DIMAP, Union 42%, SPD 27%, FDP 7%. Schwarz-Gelb unter 50%. Das ist doch schon mal was. Aber wir sind immer noch nur bei 27%. Im Studio sitzen wir am Schnitt vom Kanzlerspot. Das Material für den Spot ist ganz gut gelungen. Aber warum kleben wir immer noch bei 27%? Freitag, 29. Juli, Berlin, Schnitt, Schröder-Spot. Der zweite Schröder-Spot wird etwas problematisch. Da er den Text nicht auswendig konnte, merkt man bei den längeren Passagen, dass seine Augen am Ende eines Satzes immer zu unseren Texten an der Wand wandern. Was tun? Nach einigen Versuchen kommen wir auf die Idee, die Stichwörter seiner Sätze immer als Text einzublenden. Das ermöglicht uns, das gesprochene Wort textlich zu untermauern und gleichzeitig die nicht ganz perfekten Szenen zu überblenden. Das Beste an der Improvisation: der Spot wird dadurch viel prägnanter und eindringlicher als vorgesehen. Das erzählen wir natürlich niemandem. Denn wenn etwas zufällig besser wird als geplant, war es natürlich immer Strategie. Sonntag, 31. Juli, 21.45 Uhr, Berlin, Sabine Christiansen live. Gerhard Schröder ist heute bei Sabine Christiansen und wir sind auch da. Natürlich klatschen wir immer kräftig drauf los, auch wenn wir dafür böse Blicke ernten. Egal, ist ja live und geklatscht ist geklatscht, das nimmt uns keiner mehr weg. Schröder läuft sich langsam warm, das merkt man. Er ist gut drauf und als wir nach der Sendung vor die Türe kommen, beginnen Passanten spontan zu klatschen. Als der Corso losfährt, winken die Leute in seinen Wagen. Obwohl das nur ein paar Gesten sind, mir macht das Mut und ihm vielleicht auch. Die Umfragen hatten uns zwar signalisiert, dass viele ihn noch mögen, aber wenn man dann echte Menschen sieht, auf die das offenbar zutrifft, ist es doch was anderes. So, genug von echten Menschen, zurück in den Maschinenraum. Montag, 1. August, 6.30 Uhr, Kamper im Willy-Brandt-Haus, ARD-Morgenmagazin. Das ARD-Morgenmagazin sendet heute aus der Kamper auch mal was Neues, vor allem allerdings verdammt früh. Wir tun so, als wäre 6 Uhr etwas spät für uns, aber ehrlich gesagt sind wir selten vor 8.30 Uhr hier, aber meistens auch erst nach 22 Uhr raus. Ob man jedoch um 6 Uhr kommt oder um 23.30 Uhr geht, Kajo ist dann immer schon hier oder immer noch da, man weiß es nicht genau. Bei Kameras müssen wir immer höllisch aufpassen, dass nicht wirklich etwas auf dem Bildschirm zu sehen ist, das noch geheim ist. Unsere Pinnwand steht neben dem Buttertisch, ist auch immer ein beliebtes Motiv, da dort die Ausschussware hängt. Ideen, Sprüche, Bilder, die nicht zum Einsatz kamen, aber trotzdem lustig sind, manchmal etwas zu lustig für die Kameras. Montag, 1. August, Berlin, 11 Uhr, Tonstudio Hastings. Jetzt geht's ins Tonstudio zur Vertonung des Kanzlerspots. Zwischendrin soll ich einem RBB-Hörfunkreporter ein Telefoninterview geben. Er beginnt mit der Frage, wie es denn sei, für einen Kanzler zu arbeiten, der sich aufgegeben habe. Ich frage ihn, ob er gestern Christiansen gesehen habe, denn dort sei mir kein Mann begegnet, der sich aufgegeben habe. Als nächstes fragt er nach dem desolaten Zustand der SPD und ich frage zurück, ob er Fragen stellen oder Feststellungen treffen wolle. Denn für Feststellungen brauche er keinen Interviewpartner, das würde sein Monolog ausreichen. Mit den Worten, so geht das nicht, legt er auf. Ich bin mir sicher, dass er auch schon für Honecker und er war und mit Gegenfeuer einfach nicht anfangen kann. Im Tonstudio Hastings erwartet mich die nächste Offenbarung. Einer der Kanzlerberater hatte eine ganz tolle Idee. Wie wäre es, wenn man den Off-Text für den TV-Spot durch eine berühmte Schauspielerin einsprechen lassen würde? Das habe ich nun an der Backe. Mit halbstündiger Verspätung trifft der Star ein. Alle machen einen fünffachen Kotau und sie verschwindet in der Sprachkabine. Dort fühlt sie sich, Zitat, beengt und kann schließlich diesen Raum nicht spüren. Vermutlich auch nicht hören, denn dieser Raum spricht nicht zu mir. Nach 3 von ihr vergeigten Aufnahmen fragt sie den etwa 50-jährigen Tontechniker, ob er den Job schon lange mache. Ich habe absolut keine Prokura, die Frau rauszuwerfen, aber sehr große Lust. Mir ist außerdem sofort klar, dass die Sprache auf den Spots überhaupt nicht funktioniert. Also vergeuden wir gemeinsam noch eine halbe Stunde Zeit, sie schwebt davon und die Aufnahme in den Müll. Als nächstes kommt eine Profisprecherin und in 5 Minuten ist der Take im Kasten. Mittwoch, 3. August, Berlin, 11 Uhr, Interview mit der Werbefachzeitschrift Horizont. Redakteur Merdat Amerkisi konfrontiert mich mit ein paar Zitaten von Kollegen aus der Werbebranche, die natürlich alles, was wir machen, fad, öde und unkreativ finden, bevor es überhaupt erschienen ist. Ich antworte wahrheitsgemäß, ich interessiere mich nicht für die Meinung von Leuten, deren Lebensziel es ist, auf einer Yacht vor Cannes mit ein paar Nutten zu koksen. Er fragt mich, ob er das drucken soll und ich bitte ihn ausdrücklich darum. So langsam komme auch ich in Stimmung. Gebt mir ein blutiges Steak, 3 lebende Frösche und ein paar rohe Eier zum Nachspülen. Es ist Wahlkampf, ihr Sissies!